Du. Richter 6 haben wir aufgehört letzte Woche. Ja, wir haben Gideon gesehen. Nur wie er in Erscheinung tritt. Der, wie war es, der tapfere Held, ne, wie Jesus ihn nennt. Und wir haben gesehen, dass Gideon anfängt, Gott kennenzulernen. Ne? Wir haben gesehen, in 6, 13 bis 14 oder so, 6, 13, dass Gideon, als er Gott das erste Mal begegnet ist, nur vom Hörensagen kannte. Ne? So, so religiös halt. Ne? So, und hat irgendwie geglaubt, aber naja, war nicht wirklich real. Ne? So, und hat auch nicht wirklich geglaubt, dass Gott in sein Leben spricht und in sein Leben was verändert und in der Zeit, wo er lebt, irgendwas Großes tun wird. Ne? Sondern hat sich verlassen gefühlt von Gott. Das kennen wir ja bestimmt, das Gefühl. Aber Gott kommt zu ihnen und begegnet ihnen und Gott gibt ihnen Zeichen. Und Gott stellt sich vor und Gott beruhigt ihn und sagt zu ihm, fürchte dich nicht, hab keine Angst, ich bin bei dir. Und ich werde siegen. Du wirst losgehen und wir werden dieses Volk besiegen, als ob es ein Mann ist. Weil ich vorangehen, weil ich kämpfe. So, und Gideon macht seine ersten Baby-Tapsen im Glauben. Ne? So, und er kennt Gott noch nicht so wirklich. Ne? Und er hat doch noch nicht so wirklich Vertrauen in ihn. Woher soll er so ran? Ne? Vertrauen lernt man. Ja. Und genauso ist es auch bei uns. So ein Vertrauen kann man nicht produzieren. Vertrauen schenkt Gott uns nicht einfach so ins Herz. So ein, ne? Vertrauen lernt man, indem man Gott kennenlernt. Ja. Und Gott erweist sich. Und Gideon kommt zu ihm und bittet ihn nochmal um Zeichen und nochmal um Zeichen. Ne? Und dann kommt er mit dem Vlies und dann sagt er, naja, heute machen wir es andersrum. Ne? Und Gott gewährt ihm das. So, warum? Weil Gott ihn ausrüstet, weil Gott ihn kennt und weil Gott ihn fähig macht, in diesen Krieg zu ziehen, den er für Gideon und sein Volk bereit hat. Ne? So, ihn in dieses Amt zu setzen, wozu er ihn berufen hat und erwählt. Gideon kommt da nicht raus. Das ist seine Bestimmung, sein Weg. Ne? So, und genauso ist es mit uns. Wir lernen Gott kennen und wir haben alle einen Plan. Ne? Als ich zum Glauben kam, war ein Satz, den ich jedem erzählt habe, weil das war das einzige Englisch, was ich konnte. Ne? Jesus has a plan for your life. Jesus loves you and has a plan for your life. Also Jesus liebt dich und hat einen Plan für dein Leben. Ne? Und das ist so, Gott hat einen Plan mit uns. Und manchmal sitzt man da und man wartet auf diesen Plan, ne? Auf diese Erfüllung. Und man hat das Gefühl, das ist gar nicht passiert. Ne? So, aber Gott kommt genau in der richtigen Situation und dann geht's los. Wir müssen bereit sein, so wie die Fischer, Jesus kam zu ihnen, ne, hat sie berufen und sie haben geglaubt. Ne, und dann sind sie wieder nach Hause und haben gefischt. Und dann kam Jesus ein zweites Mal und hat gesagt, und jetzt folgt mir nach. Und da haben sie alles verlassen dann, ne, als dieser Ruf nochmal kam. Die haben schon gewusst, das ist der Messias, die haben geglaubt. Ne, so, und die haben erzählt bestimmt, aber die haben dann gewartet, dass der Geist kommt, oder beziehungsweise Jesus kommt. Ne? Und dann ging es los. Ne? Und genauso ist es mit uns. Und schätzt nicht gering den Tag der kleinen Dinge. Ne? Und dieses Warten ist manchmal ein Wunder für sich. Ne? So in der Zeit, wo ich warte, da bin ich geteilt. Auf der einen Seite vertraue ich Gott nicht, auf der anderen Seite suche ich ihn mehr und frage ihn mehr und ne, weil ich will ja nur endlich was haben so von ihm. Ne. In Zeiten, wo man in Action lebt, so, und da ist man oft nur am Rödeln und vergisst ganz vor Gott zu kommen und zu warten, ne, und zu fragen. So. Und Gott gibt ihm zweimal das Zeichen und sagt, ja, ich werde siegen. Und da sind wir jetzt und weiter geht's. Da machte sich Jerubbaal, ne, so nennen sie ja, das ist Gideon, so nennen sie jetzt Gideon, ne, der mit Baal soll richten oder so ähnlich, ne, so, oder Baal soll streiten, früh auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, und sie lagerten sich bei der Quelle Harod. Das Lager der Midianiter aber befand sich nördlich von ihm, beim Hügel More, in der Ebene. Also der Feind in Kapitel 8, Vers 10 sehen wir, dass 135.000 Midianiter und Amoriter dort im Tal sitzen und ihre Zelte aufschlagen und zum Angriff sich vorbereiten. Jetzt werden wir noch sehen, wie Sand am Meer sieht das aus. So ein unzählige Kamele, ne, gewaffnet, gerüstet, so eine große Armee. Vers 2, der Herr aber sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, das ist so zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könne. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Wir sind im Richter 7. Ja. Nee, haben wir schon. Gut, nochmal Vers 2. Der Herr sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, das ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. So rufe nun vor den Ohren des Volkes aus und sage, wer sich fürchtet und wem kraut, der kehre um und flüchte schnell vom Bergland Gilead. Da kehrten etwa 22.000 vom Volk um, so dass nur 10.000 übrig blieben. Wir haben Gideon gesehen ohne Gott und ist ein Feigling und ein Angsthase. Versteckt sich im Kälte so ein, und zweifelt an sich, zweifelt an allem, zweifelt an Gott. Ne? So ein, so ein, aber Gott kommt zu ihm und er kennt ihn und er sagt, du tapferer Held, bevor alles überhaupt losgeht, als er ihn erst mal begegnet. Ne? Weil Gott kennt genau Gideons Herz und er weiß genau, welche Glaubensschritte er machen wird. Ne? Und guck dir das an, ich meine, da sind 135.000 Soldaten gegen 33.000. Ne? Das bedeutet viermal mehr Soldaten als Israel hat. Ne? Was macht Gideon? Gideon geht los. Das bedeutet, ein Mann müsste vier Männer töten, damit ein Sieg rauskommt. Ne? So. Und jetzt kommt Gott zu ihm und er sagt, alle, die Angst haben, sollen gehen. Ne? Alle, die sich fürchten. So. Warum? Weil Gott keine Menschen benutzen kann, die ihm nicht vertrauen. Das ist unmöglich. Wer Gott nicht vertraut, der kann auch nicht gehorsam sein. Das geht nicht. Und nicht falsch stehen, Furcht ist was, noch nicht mal was Schlechtes. Ne? So ein, weil Furcht ist ein Schutz, den wir haben. Ne? So ein, aus Furcht gehen wir manche Wege nicht, weil wir denken, nee, mach ich besser nicht. Ne? Das kann ein Schutz sein. Aber Furcht darf halt nicht regieren, darf uns halt nicht bestimmen. Ne? So, dann ist es Sünde. Dann ist es nicht mehr Liebe. Ne? Furcht ist nicht innere Liebe. Zum Beispiel Jesus hatte Furcht im Garten Gethsemane, ne? Angst. So dolle Angst sogar, dass er Blut geschwitzt hat. Wovor hat er Angst gehabt? Ich glaube nicht vor den Prügeln, die ihn erwartet haben, sondern davor, Sünde auf sich zu nehmen und getrennt zu sein vom Vater. Das Schlimmste überhaupt, was er sich vorstellen kann. So, davor hat er Angst gehabt. Aber Jesus ist uns in der Hinsicht ein Vorbild, weil er die Furcht beherrscht hat. Er hat sich nicht überwinden lassen, sich weiter gefürchtet, sondern er hat gesagt, aber das, was du willst, Vater. Und er hat sich im Gehorsam seine Furcht übergeordnet. Ne? Dem Vater untergeordnet. Und er hat gesagt, egal wie ich mich fühle, ich vertraue dir. Ne? Und neue Furcht, die dann kam, hat er nicht mehr rangelassen. Ne? Sondern er hat gesagt, nee, ich fürchte mich nicht, ich gucke nach vorne und ich gehe weiter. Ne? Und Gideon ist ein krasser Mann, weil du musst dir vorstellen, der hat nur 33.000 Männer da. So, die meisten von den Stämmen, die wollten wohl nicht mitkommen, kriegen. So, ne? Und jetzt hat er da 33.000 Mann und dieses große Heer, aber Gott hat gesagt, er siegt. Ne? Und 1 zu 4 ist möglich, sag ich mal. Ne? So ein. Und dann kriegt er von Gott so ein, nee, Gideon, das sind mir zu viele. So, ne? Ruf mal aus. Und dann fängt er an und ruft aus, ja, wer sich hier fürchtet und wer hier eigentlich nicht sein möchte, der sollte jetzt besser gehen. Und da sieht einen nach den anderen weggehen. Und noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Und da 10. Und da 20. Und da 100. Ne? Und ich meine, es wird immer weniger und diese große Masse, ne, die eh schon zu klein war aus menschlicher Sicht, wird immer kleiner und schrumpft und schrumpft und schrumpft. 22.000 Menschen gehen einfach weg. Ne? Und Gideon steht da so und muss das mit ansehen. Ich glaube, da war Furcht. Ne? Aber wir sehen hier einen veränderten Gideon. So, wir sehen hier einen Mann, zu so der Gott jetzt vertrauen kann. So, weil Gott in seinem Leben ist und weil Gott ihm bestätigt hat immer wieder. Ne? So ein 10.000 sind übrig. Das heißt, im Verhältnis von 1 zu 13,5 habe ich heute mal ausgerechnet. Das heißt, ein Mann müsste 13 und halb Männer töten, um noch zu siegen. Das ist schon eigentlich mit so einem Dorfvolk, ne, eigentlich gegen Soldaten mit ihren Kamelen ausgerüstet, so und eigentlich schon, ja, fast nicht möglich, ne? Nur durch ein Wunder. So. Aber er ist gehorsam, er lässt sie gehen. Lesen wir weiter. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Ne? Ich frage mich dann immer, wie Gideon denn guckt so. Weil Gott redet ja mit ihm. Ne? Und, ach so, echt? Okay. Ne? Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist mir noch viel zu zahlreich, führe sie hinab an das Wasser. Dort will ich sie dir prüfen. Und von welchem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Und von welchem ich aber sagen werde, dass er nicht mit mir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk an, das Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit der Zunge von dem Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders für sich auf. Ebenso, wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Vers 6, da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann, alles übrige Volk war auf die Knie gefallen, um Wasser zu trinken. Wer sich das nicht vorstellen kann, wenn das hier ein Bach ist, ne, da gibt es welche, die trinken so, ne, Kopf ins Wasser, und dann gibt es andere, die nehmen sich eine Handvoll raus. Ne, trinken so. Ich glaube nicht, dass sie geleckt haben wie ein Hund, sondern aber ja. Dann fragt man sich, okay, was hat das zu bedeuten? Pff, warum? So ein, ich habe da einiges schon gehört drüber. Ich denke halt, pff, das hat gar nichts zu bedeuten, sondern es ist einfach nur eine Auslese. Ja. So, die 300, die so trinken, ich habe gehört, so, naja, das sind die, die zu fett sind, um sich zu beugen, oder zu alt, ne? Oder einen Kreuzschaden haben, so, die können sich nicht mehr bücken, so. Aber wenn ich trinke aus dem Bach mit der Hand, den Hund, warum auch immer. Also ich bin zu faul, um mich da mit dem Kopf da ins Wasser. Ne? Andere haben gesagt, so, na, es kann sein, weil das die 300 sind, die wachsamer sind. Ne? So, weil wenn du mit dem Kopf im Wasser bist, wie ein Strauch in der Erde, ne, da siehst du deinen Feind nicht und dann bist du weg. Ne? Die mit der Hand, die haben einen Überblick. So. Wie dem auch sei, so 300 sind übrig. Ne? Der Herr möchte die Ehre für sich haben, ne? Deswegen nimmt er das Schwache. So, der Herr möchte der Herr sein. Ne? Und er möchte, dass seine Kinder, seine Nachfolger ihm folgen. Die, die wirklich ihm dienen möchten, die müssen abhängig sein von ihm. So, warum? Weil Gott nichts Menschliches brauchen kann. Ne? Das reicht ihm nicht. So, diese starken Krieger, so, er braucht nicht die, die sobald der Wind kommt, so ein Anfang selber irgendwie zu schaffen. Ne? So, die mit ihren Talenten und ihren Gaben kommen und sagen, das ist es, das biete ich und super bin ich. Ne? So, das braucht er nicht. So, weil das sind die, die nicht zu Gott rufen, sondern ja, die machen alles allein. Ne? Die verbringen Großes. So, aber halt manchmal nicht das, was Gott will. Ne? So. Und Gott möchte Kindern Riesenmacht haben, so, ne, ihm reicht diese kleine Macht und das ist eine gewaltige Macht. Ne? 300 Mann. Das bedeutet 300 gegen 135.000. Das bedeutet 400, ja, 450 mal so viele Feinde, wie jetzt Gottes Volk dasteht. Ne? Das bedeutet, ein Mann müsste 450 Männer töten, also jeder von den 300, um zu siegen. Und das ist unmöglich. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist doch krass, oder? Weil guck dir mal den Gideon jetzt an, ne? Dieses Borg, Hühnchen, ist jetzt ein Hühnchen mit Gott, ne? So ein. Okay, so ist es dann. Und ich glaube, wir kennen ja seine Natur, der hatte trotzdem Angst, ne? Ich kenne das, Gott redet zu mir und ich mache das einfach dann, aber trotzdem geht mir da der Bammel, ne? So ein, zum Beispiel jeder Straßeneinsatz, ne? Kennt jeder. Wenn Gott dich beruft, geh auf die Straße, ne? Und eigentlich ist es nicht so dein Ding, vielleicht hast du noch nie gemacht, aber du gehst trotzdem, ne? Stehst dann auf der Straße und dein Herz klopft doch schon, oder? Bei der Vorbereitung. Meins jedenfalls. Ne? Und dann stehst du da auf der Straße und du bist aber gehorsam, ne? Aber du denkst so, ich weiß nicht, wen ich hier zuerst und wie ich, ne? So, aber das ist toll, das sind die Menschen, die Gott gebraucht. Warum? Weil du stehst da und du sagst dann einfach nur noch, hilf mir, ne? Zeig mir, mach. So. Und wenn du gehorsam bist und Gott vertraust, dann gehst du einfach los und auf einmal boom, geht's los, ne? Und wenn sobald du drin bist du am Schwert ziehen und kämpfen und heilen und ne, ist toll. So, aber dieser erste Schritt, da hat man trotzdem Furcht. Ich glaube, Gideon ging es für genauso. 300 Mann, die jetzt wirklich auf Gott gucken müssen. 300 Mann, die jetzt dastehen und alle reden nur über Gideon, ne? Alle Predigten, die bis jetzt gehört habe. Aber Mann, guck dir doch mal die 300 Christen dort an, die 300 von Gottes Volk. Ne? Denen geht's doch, die hören nichts von Gott, die hören nur von den Menschen. Aber die haben trotzdem Vertrauen in Gott. Ne? Die hätten ja gehen können. Wer hat Angst? Alle, ne? So. Aber diese 300, die stehen da und vertrauen jetzt den Gideon, dass Gott zu ihm redet. Die vertrauen diesen Schöpfer, ihren Gott, so, dass er sie siegreich da rumführt. Ne? Die wissen noch nicht mal wie, die haben keinen Plan. Und trotzdem stehen sie da bereit und wollen kämpfen. 300 Mann gegen 135.000. Das sind die eigentlichen Helden. Bei Gideon, der lag andauernd bei Gott und Gott hat ihn vorbereitet, das ist gut. Aber die 300, ne? Das sind die eigentlichen Helden. Krasse Männer Gottes. So ein, weißt du, das ist unsere Gemeinde. Ne? Und ich meine, es gibt meistens immer einen, der leitet und vorangeht. Ne? Ist so. So. Aber es sind die Gemeinde, die dahinter steht und folgt. Ne? So. Das sind die, durch denen es erst möglich wird. Ne? Das sind die, die dann dastehen und im Endeffekt kriegt Gott die Ehre. Ne? Und den Lobpreis. Und das möchte Gott. Da ist Gott eifersüchtig. Der will nicht, dass wir unser Name irgendwo ganz klein, ne? Gott und stellvertretend Stefan Spieler oder so dasteht. Nee, der Schöpfer des Himmel und der Erde. Punkt. Ja. Und Stefan Spielow steht da und denkt nur, oh, Schöpfer von Himmel und Erde, Wahnsinn, was du alles machst. Ne? So. Tolle Männer. Hätte ich gerne in der Gemeinde. Vers 7. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die gekleckt haben, will ich euch erretten. Und die Midianiter in deine Hand geben. Aber das ganze übrige Volk, das soll nach Hause gehen. Ja, und sie nahmen die Verpflegung des Volkes an sich und ihre Schafferhörner. Aber die anderen Israeliten, die ließ er alle gehen. Jeden in sein Zelt. Und er behielt die 300 Mann bei sich. Das Lager der Midianiter, aber das war unter ihm in der Ebene. Also sie stehen jetzt auf dem Berg oder auf Hügeln ringsherum, ne? So und gucken runter. So. Muss man sich mal vorstellen, 135.000. Das kann man sich nicht vorstellen, oder? Das ist zweimal Görlitz. Stell dir vor, ganz Görlitz, alle Menschen, die hier leben, würden mal zusammenkommen, sich treffen. Ne? Und dann stell dir das doppelt vor, oder noch mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner Görlitz gerade hat. Es schrumpft irgendwie, aber. Ne? Wie viel hat Leipzig? Ja. 135.000 Soldaten. Männer, die dastehen, bereit zum Kämpfen. Eine Masse. Und dann 300. So dagegen. Und ich meine, das Verhältnis, das Größenverhältnis, finde ich, passt gut zu heutige Gemeindesituationen, ne? Und Nichtchristen. So. Im Gegensatz zur Welt sind wir Himmelsbewohner, noch nicht, aber so, ne? Die nicht von der Welt so viel geringer, ne? So ein kleiner Haufen. Aber ich mag das auch so, Jesus hatte 12. So, 12. Und hat die ganze Welt damit erreicht. So, und Gott braucht nicht viel, aber was Gott braucht, das ist alles von uns. Vers Vers 9. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu ihm: Steh auf, geh ins Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, ja, so lass deinen Burschen Pura mit dir ins Lager hinuntersteigen, damit du hörst, was sie reden. Dann werden deine Hände erstarken, dass du gegen das Lager hinabziehen wirst. Ich liebe das so an Gott. Ich bin auch so ein Gideon-Typ. So, ne? Ich kann mich da voll reinversetzen. Und ich brauche das auch, ständig von Gott zu hören. Ne? Und er gibt mir oft den Plan vorher. Ne? Andere brauchen das nicht. Da sagt Gott einfach grob, was los ist, und die gehen einfach machen. Ne? So, und ich brauche eher ein bisschen mehr. Ne? Diese Vorbereitung vorher. So, Gott kennt jeden von uns, kennt auch jeden Leiter. Manche haben persönlich da ihre Stärken und persönlich da ihre Schwächen. Ne? So, Gott kann damit gut handeln. So, und er kommt hier und er bereitet ihm vor und er sagt zu ihm: Und wenn du Angst hast, ist es okay, du musst nicht allein gehen, dann nimm deinen Bruder mit, ne? Deinen Burschen. So. Und die gehen zu zweit dann. Ein cooler Pura. Herr, bitte schenk mir auch mal einen Pura. So. Ne? Und die zwei, die gehen jetzt runter. So wie Jonathan und sein Waffenknecht. Ne? So zwei Männer, die echt nach meinem Herzen sind. So. Egal, was passiert, Gott macht so, wie er will. Also los, lass uns gehen. Ne? Und die siegen, die zwei. So. Die Midianiter aber und die Amalekiter und alle Söhne des Ostens, die waren in die Ebene eingefallen, wie eine Menge Heuschrecken. Habt ihr schon mal so einen Heuschreckenschwarm gesehen? Und ihre Kamele, die waren vor Menge nicht zu zählen, wie der Sand am Ufer des Meeres. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer dem anderen einen Traum und sprach: Siehe, ich habe einen Traum gehabt. Echt, was zum Föhn? Und siehe, da kam ein Laib Gerstenbrot der Welt. Das wälzte sich zum Lager der Midianiter, und als er an die Zelte kam, da schlug er sie und warf sie nieder, so dass sie umstürzten, und er kehrte sie einfach um, das Unterste zu Oberst, und die Zelte lagen einfach nur da. Echt? Da antwortet der andere: Das ist doch nichts anderes als das Schwert Gideons, der Sohn des Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter samt dem ganzen Lager in seine Hand gegeben. Ne? Und das ist doch toll, oder? Gott benutzt, Gott bereitet schon vor, bei Menschen, die ihn überhaupt nicht wollen, ja, ihn ablehnen. Gott macht, was er will. Ja. So, und Gott spielt fair. Die könnten jetzt schon wegrennen, die zwei, und sich in Sicherheit bringen. Haben sie vielleicht auch, wer weiß. Wenn sie klug waren, haben sie es getan. Ja. Was interessant ist, dass die Gideon kennen, mit Namen. Ja. So, hat sich rumgesprochen, dass er die Altäre abgerissen hat. Bis dahin hat er ja noch nichts Großes gemacht. Ne? So, von seinem Paar. So, dass er der Streiter mit Baal ist. Ne? So, der den Baal auf seine Rechnung hat, aber Baal tut ihm nichts. Ne? So, der für den Gott Israels, für den einzigsten Gott laut Israel kämpft und gesandt ist. Ne? Und die haben die Panik. Ne? Als nun Gideon die Erzählung des Traumes und seine Auslegung hörte, da betete er an. Und ich lief das so, ne? Und er betete Gott an, ne? Und ich glaube nicht, dass er da stand in seinem Zelt, ganz christlich, christliche Anbetung, ne? Diese christliche Aerobic, die man kennt. So ein: Ich lobe den Herrn, meine Seele. Ne? So, sondern das war Nacht. 135.000 Männer, die schlafen. Und die Wache hier, die miteinander erzählen. Ne? Die musste leise sein. Aber er betete an. Ne? Ganz echt und ganz ehrlich. Ohne Fake und Show, sondern in seinem Herzen. Ne? Ich kann mir das richtig vorstellen. Er steht da, er hört den Traum und er denkt so: Meist. Ne? Das ist wahre Anbetung. So, wenn Gott wirklich die Ehre gibt. Ne? So, und er ist gestärkt. Und er weiß, jetzt geht's los. Und er kehrte wieder in das Lager Israels zurück und sprach: Macht euch auf, denn der Herr, der hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Und er teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen Schafferhörner in die Hand und leere Krüge und brennende Fackeln darin. Und er sprach zu ihnen: Schaut auf mich und macht es ebenso. Ist ein toller Leiter geworden. Ein guter geistlicher Leiter ist der nicht weiß, wie man befehligt oder wie man sagt, so mache das und mache das, ne? Sondern ein guter geistlicher Leiter ist der sagen kann, so, Mach's wie ich. Jemand, der vorangegangen ist, jemand, der es schon mal getan hat. Nicht nur jemand, der drüber labert. Wie Paulus gesagt hat, so vom Geistlichen her. Wenn es ums Geistliche geht, dann macht's mir nach. Ich bin den Lauf gelaufen und so weiter. So macht's mir nach. Warum? Er war Täter des Wortes, ne? Und nicht nur Hörer oder Laberer, sondern er hat's gelebt, er hat's getan, er war gehorsam, er ist gefolgt. Er kann erzählen von seiner Erfahrung, von einem lebendigen Gott. Er weiß genau, wovon er redet. Ne? Genauso wie er sagt, wenn du predigst, dann pass auf, ne? Dass du das auch hältst, was du predigst. Und nicht nur predigst und predigst und selber tust du genau das Gegenteil. Du bist ein Heuchler, eine getünchte Wand. Ne? Wir müssen daran denken, dass wir alle Leiter sind, früher oder später. Spätestens dann, wenn man Kinder kriegt. Und ich merke das bei meinen Kindern. Ich sage oft Dinge und mache genau das Gegenteil. Das ist schrecklich. Und meine Kinder erinnern mich dann auch dran. Das ist gut. Die sind da echt ehrlich. Aber wenn ich was sage, dann muss ich es natürlich auch tun. Und wenn ich sage, streit euch nicht, dann darf ich mich natürlich auch nicht mit Dorot streiten. Ne? Wenn ich sage, ach, was weiß ich, dann genau das. Ne? Ich muss es halt vorleben. Genauso müssen wir untereinander, sind wir verantwortlich füreinander. Ne? Das bedeutet, dass wir den anderen leiten. Immer wieder geistlich. Obwohl wir nicht die Leiter sind von der Gemeinde, sind wir trotzdem alle füreinander Leitfiguren. Ne? Und Nachfolger. Wir sollen uns alle stärken oder trösten, ermahnen, erbauen, ne? Ermutigen. Aber das kann man natürlich nur, wenn man auch ein Vorbild ist. Deswegen sagt Paulus auch, hey, ich möchte Diakone. Das sind ja einfach nur Hartz-IV-Empfänger heute. Ne? Die kennen Gott nicht und die sind doch keine Vorbilder, aber ist doch egal. Sind günstig. Ne? Vielleicht hören sie noch was von Gott. In der Urgemeinde war das ein bisschen anders. Und die haben gesagt, nee, das muss jemand sein, der Vorbild ist, der das lebt, was er sagt, der genau weiß, worum es geht, der sich ausstreckt nach Gott, nach dem Heiligen Geist, der die auch nach ihm fragt und sich benutzen lässt und ihm im Endeffekt die Ehre gibt. Was willst du denn mit 300 Leuten, die Gott nicht kennen, aber Großes aufbauen, besser. Nur eine Handvoll Leute, die Gott die Ehre geben für jeden Schritt, den sie gehen. Denn selbst wenn am Ende das viel kleiner ist, das Projekt, was da entstanden ist, steht da nur Gottes Name drauf. Und das ist im Endeffekt ist das mehr als das. Ne? Weil wenn es in den Himmel kommt, dann im Endeffekt, dann verbrennt alles, wo unser Name drauf steht. Ne? Und dann guck doch mal, hier ist nichts und hier ist was. Ne? Alles zur Ehre Gottes. Ob du trinkst oder isst oder schläfst, ne, tu alles zur Ehre Gottes. Die haben hier keine Waffen. Das Einzige, was sie haben, oder Waffen haben sie vielleicht, aber das, was sie hier haben, jetzt an Material, um diesen Krieg, diese Schlacht zu gewinnen, das ist ein Horn, ne, ein Krug, ein Lärm und eine brennende Fackel. Als nun Gideon und die 100 Mann, Vers 19, bei ihm waren, am Rand des Heerlagers kamen, zu Beginn der mittleren Nachtwache, als man eben die Wachen aufgestellt hatte, da stießen sie in die Hörner und schlugen die Krüge in ihren Händen, da stießen alle drei Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber mit ihrer linken Hand die Fackel und in der rechten Hand die Hörner zum Blasen. Und sie riefen, eigentlich da schrien, ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Und jeder blieb an seinem Platz stehen um das Lager her. Aber das ganze Lager rannte, schrie und floh. Es ist stille Nacht. Alle pennen. Und hast du schon mal tief geschlafen und auf einmal warst du durch das Handy oder so wach? Ne? Ja, hallo, ja. Nee, ich schlafe nicht. Nee. Ne? Und eigentlich bist du total verpeilt und weg. Muss das mal gucken, träumst du jetzt noch oder bist du schon wach? Ja. Und damals war es so, da gab es keine Außenbeleuchtung. Da war es stockduster. Ne? Geh mal nachts in den Wald. Ne? Naja, wenn eine Monddolle scheint, dann ist es noch okay. Aber da ist dunkel. Und eigentlich war eine Fackel, hatte der König oder der Oberste, der Schlachtbefehlshaber, ne, hatte die Fackel in der Hand bei Nacht. So, und tagsüber diese Fahne, ne, das sind wir. So unser Clan. So. Und hinter dieser Fackel standen eigentlich, oder Fahne, tagsüber standen 1000 Soldaten. Ne? So war das damals in der Schlacht aufgeteilt. So. Jetzt musstest du mal auf, die wachen oft, die gucken da, ne, die hören diese, ne, diese Krüge, 300 Krüge, die auf einmal zerschmettert werden. Ne, in dem Tal, da schallt es richtig laut. Dann siehst du 300 Fackeln und denkst so, das sind ja zigtausende von Soldaten da jetzt, ne? So, ich glaube nicht, dass da jemand die Zeit hatte zu zählen, so, aber so wären es 300.000 gegen 135, ne? Optisch. Verteilt, schön weit auseinander, so, und stehen da, wie wir gerade gelesen haben, stehen da fest mit ihrer Fackel und schreien, ne? So ein Schreien. Für den Herrn und Gideon. Das erste Heavy Metal Lobpreis Konzert der Welt. Warum steht da Gideon? Ich meine, warum preisen die da Gideon? So. Keine Ahnung. Aber ich denke mir, weil Gideon der geistliche Leiter ist in dem Moment. Berufen ist und eingesetzt von Gott. So. Und weil sie ihm ja nachfolgen auch, ne? Genauso wie sie Gott nachfolgen. So. Für den Herrn, also Adonai und für Gideon. Als nun Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, an dem Rand des Heerlagers kamen, zu Beginn der mittleren Nachtwache, als man eben die Wache aufgestellt hatte, ach, hat man schon, stießen sie in die Hörner, zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Ich habe mich halt gefragt, so, ist schon interessant, oder, was Gott da nimmt? Fackeln, Krüge, leere Krüge, Tonkrüge, ne? Und Hörner. Wenn ich gucke in der Bibel, so Hörner, ne? Diese kleinen Posaunen da, diese Hörner, denke ich halt an Offenbarung, ne? Das ist doch eigentlich das, was wir als Krieger Gottes, ne? So ein eigentlich auch in Händen haben, wenn du es so willst, in unserem Dienst für Gott. Ne? Wir haben, sind einmal diese Posaune von Gott, ne, die das Gericht erzählt, ne, und laut macht, es wird ein Ende geben und ein Gericht. Und es gibt ein Leben nach dem Tod. Ne? So ein, und wir Menschen, wir sind gerichtet, so ein, weil wir Sünder sind. Aber genauso sind wir auch Licht, ne? So ein, und bringen die Gnade und die Liebe Gottes in die Welt. Und sagen, aber es gibt einen Ausweg, ne, jemand, der bezahlt hat. Ne, und wir bringen das Evangelium und Gottes Wort, Jesus selber, zu den Menschen. Ne, und geben ihnen diese Hoffnung zurück, ne, die die Posaune eigentlich genommen hat. Tu Buße. Und geh den richtigen Weg. Ne. Und, wie Gott uns auch beschreibt im Neuen Testament, was sind wir? Was gebraucht ihr für Werkzeuge? Leere Tongefäße. Total zerbrechlich. Nicht stark. Die Bibel ist auch sehr zerbrechlich. Ne? So, wir sind diese Tongefäße, sagt, steht irgendwo im Neuen Testament, weiß ich gar nicht mehr wo, so gefüllt mit dem Heiligen Geist. Ne? So, und der lässt nicht zu, dass wir zerbrochen werden. Das sind die großen Streiter Gottes. Die großen Helden. Und da sind auch wir mit drin. Vers 20. Da stießen alle drei Abteilungen in die Hörner, zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber mit ihrer linken Hand die Fackel. Vers 21. Und jeder blieb an seinem Platz stehen, um das Lager her, aber das ganze Lager rannte, schrie, floh, Panik. Ist das nicht schön? Wenn die wüssten, dass die 450 mal mehr mächtiger sind, menschlich gesehen, als die paar Männchen, die da stehen, ne? So, aber weißt du, das ist das Schöne bei Gott, ne? Die Menschen und auch Satan ist in der Dunkelheit, ne? Und in der Dunkelheit siehst du nichts. Und in der Dunkelheit bist du wie blind. Und selbst wenn ein bisschen Licht da ist, kannst du nur Umrisse erkennen, ne? Du hast keinen Einblick. Und Gott lässt es auch nicht zu, dass man, dass Satan oder dass die Welt zu tief sehen kann in seinem Plan, ne? Nur so weit, wie er das benötigt, um seinen Plan zu erfüllen. So, was aber, aber wir stehen im Licht. Ne? Und ich meine, wovor sollten wir uns fürchten? Ne? Ich meine, Paulus umschreibt das so mächtig. Das ist ein Bild, das haben wir Millionen Mal gehört, aber bei mir wirkt es immer noch. Ne? So, wir sind das Licht, Sonne, das die Dunkelheit verdrängt. Ich meine, was Mächtigeres gibt es doch gar nicht, oder, als dieses Bild. Egal wie klein das Licht ist, sobald Licht kommt, da wird gar nicht unterschieden. Sobald das Licht angeht, geht die Dunkelheit. Da ist noch nicht mal irgendwie Kraft dahinter oder Druck, sondern das passiert einfach. Es ist eine Reaktion darauf, dass Licht reinkommt. Die Dunkelheit verschwindet automatisch, weil sie keine Macht hat. Ne? Obwohl sie so mächtig wirkt und obwohl sie so viel Angst macht. Ne? Obwohl sie, weil man nicht sieht und weil man, oh, wer weiß, was mich erwartet oder was mir antun kann, die Dunkelheit. Ne? So. So, und du darfst halt nicht vergessen, so, ist doch egal. Und wenn du der Fette bist, der nicht runterkommt und sich kaum bewegen kann, um zu kämpfen, so, solange du Licht bist, du bist du stärker als alle Dunkelheit, die einem entgegentreten kann, ne? Wenn Gott das will. So. Ich liebe das so an Gott. Er macht alles möglich. Und ihm zu vertrauen, ist eigentlich ein Privileg. Ich meine, ist doch eigentlich total dämlich, nicht zu vertrauen. Vers 22. Denn während die 300 Mann in die Hörner stießen, richtete der Herr in dem ganzen Lager das Schwert eines jeden gegen den anderen. Die zermetzeln sich da gerade selbst. Und der Herr floh bis, das Heer floh bis Beth Sitta gegen Serat, nee, Sererat, bis an das Ufer von Abel Mechola bei Dabbat. Und die Männer Israels von Naphtali und Aser und von ganz Manasse wurden aufgeboten und jagten den Midianiter nach. Und Gideon hat Boten für das ganze Bergland Ephraim gesandt und sagen lassen: Kommt herab den Midianitern entgegen und besetzen vor ihnen das Wasser bis nach Betbara, nämlich den Jordan. Da wurden alle Männer von Ephraim aufgeboten und besetzten vor ihnen das Wasser bis nach Betbara und besetzten den Jordan. Und sie fingen zwei Fürsten der Midianiter, Oreb und Seb. Und sie töteten Oreb an dem Felsen Oreb. Also wurde später dann nach Oreb benannt, ist klar. Und Seb in den Kelter Seb. Und sie verfolgten die Midianiter und sie brachten die Köpfe Orebs und Sebs zu Gideon über den Jordan. Ja. Da wo Vertrauen ist und da wo Gehorsam ist und da wo Nachfolge ist, ja, so, das ist Sieg. Ja. Und ich meine, möchtest du ein siegreiches Leben haben, dann konzentriere dich in erster Linie auf Gott. So, nicht so sehr auf deine Person oder auf deine Schwächen. Ich glaube wirklich, dass das ein Fehler ist, wenn man zu sehr auf seine Schwächen guckt. Ich glaube, weiser ist es, sich seiner Schwäche bewusst zu sein. So. Und zu versuchen, sich nicht von seiner Schwäche beherrschen zu lassen, sondern die lieber zu beherrschen. Ja, das muss man lernen. Das kann man nicht von jetzt auf morgen. So. Ja. Aber einfach auf Gott zu gucken und ihm zu vertrauen, ihm zu folgen, ihn machen zu lassen. Ja. Und ich meine, durch die Siege, und das ist doch der Wahnsinn, oder? Ein Mann, der sagt so: Okay, ich vertraue dir. Ja. So bringt Israel wieder diese Siege zurück. Ne? Und einen lebendigen Gott. Die sehen Wunder. Die sehen wieder den Gott, der wirklich alles in seiner Hand hat und alles tut und macht. Ne? So nicht mehr ein Gott von meinem Opa oder von meinem Vater, die Geschichten, die er erzählt hat, ne? Sondern, oh, ich habe was mit Gott erlebt. Ne? So, jetzt haben sie ihre eigenen Geschichten, die sie erzählen können. Ja, und ich denke, dass kein Feind zu stark ist. So, und wenn du uns auf deinen Weg bringst, so, und ja, dann weiß ich, dass der Sieg ist. So, sonst würdest du uns da nicht drauf bringen. Und ich bitte dich, dass du weitermachst, so, dass du uns vergibst, wenn wir an dir zweifeln. So, ja, dass du uns, bitte gib uns nicht auf. So, führe uns in den Sieg hier. Wenn ich rausgucke oder mein Leben gucke oder in mein Herz gucke, dann ist der Feind echt übermächtig. So. so dass ich bewegungslos werde vor Angst. Ich danke, dass da noch du bist. So, und dass du ja, immer wieder bestätigst, mich immer wieder voranbringst. Wenn ich doch mal in Zweifeln bin, bestätigst du wieder und ich gehe weiter. Und ich danke dir, dass du genau weißt, was wir brauchen. Und bitte vergib mir, wenn ich dich manchmal einfach zu spät erst suche. So, nach Bestätigung frage oder nach, ja, nach deinem Willen. Aber ich denke, dass ja, du einen Turmkrugs benutzt, um, ja, um deine Heiligkeit zu bewahren. Das ist einfach unverständlich. Ich wäre am liebsten einen Krug aus Diamanten, weil ja, du bist so viel, so, und so rein und so gut. Ich möchte wie Gideon einfach dich erleben, jeden Tag, und dich anbeten, einfach nur weil, aus Effekt, weil ich dich sehe und, ja, einfach sehe, dass du vorangehst, dass ich mittendrin bin in deiner Hand, in deinem Plan. Und ich bitte dich, dass du uns das hier wieder neu offenbarst, dass wir in einem bestimmten Plan stehen, dass ja, du uns da durchführst gerade. Dass du uns erwählt hast und berufen. Ja, dass wir. Ja, ich bete, dass jeder, der hier zur Gemeinde kommt, einer von den 300 ist. Und einer von denen, die nach dir fragen und ja, wissen, dass wir nicht genügend haben, um das zu tun, was du willst. Ja. Bitte gib uns Respekt vor deiner Macht und deiner Größe. Und bitte gib uns auch Respekt für deine Hingabe und deine Liebe und Leidenschaft für uns. Danke, dass du zu uns stehst, dass du treu bist. Und ich warte ja. Ich warte. Ich warte auf den Moment, wo dein Geist auf mich kommt und du mich neu aussendest. Bitte dich, dass du deinen Geist schickst, Herr, und uns raussendest. Und die Türen öffnest. So dass wir scheinen können, dass wir posaunen können, dass wir deinen Namen erheben können. Und auch dein Jesus. Ja, des Schöpfers und Jesus, unseres Herrn und Lammes. So. Der den Ball richten wird. Jeden, der ihn anhängt. Danke, dass wir einen lebendigen Gott haben. Amen.